NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Im Studio begrüßt Sie Michael Hollenbach. In den kommenden 25 Minuten widmen wir uns diesen Themen. Missionar und Mahner. Was bleibt vom Papstbesuch in Mexiko? Mut zur Wahrheit bei VW. Wie Christen bei Volkswagen mit der Krise umgehen. Politische Gratwanderung mit Konfliktpotenzial. Entwicklungsministerium will enger mit Religionen zusammenarbeiten. Und Salafismusprävention. Wie ein Aussteiger für einen toleranten Islam wirbt. Die päpstlichen Pressekonferenzen über den Wolken auf dem Rückflug von Auslandsbesuchen nach Rom sind bei Journalisten sehr beliebt. Denn hier spricht Papst Franziskus oft Klartext. So auch diesmal bei der Rückreise aus Mexiko. Die Aussage des US-amerikanischen Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump, der den Ausbau der Grenzanlagen zwischen Mexiko und den USA befürwortet hatte, kommentierte der Papst, jemand, der Mauern statt Brücken bauen wolle, sei kein Christ. Die Entgegnung des Protestanten Trump ließ nicht lange auf sich warten. Wenn ein religiöses Oberhaupt den Glauben einer Einzelperson in Frage stelle, sei das schändlich, schrieb Trump auf Facebook. Der Republikaner kündigte an, er werde im Falle seiner Wahl das Christentum stärken. Sollte der Islamische Staat jemals den Vatikan angreifen, werde der Papst sich noch wünschen, dass ein Donald Trump an der Macht sei, fügte der Präsidentschaftskandidat hinzu. Denn dann würde die Terrorgruppe ausgerottet, anders als jetzt, wo die Politiker nur redeten, anstatt zu handeln. Ein Dorn im Auge dürfte Donald Trump auch die Messe gewesen sein, die Papst Franziskus auf der letzten Station seiner sechstägigen Mexiko-Reise gefeiert hat. Einen Gottesdienst an dem Grenzzaun zwischen Mexiko und den USA. Tilman Kleinjung bilanziert die Reise des Papstes.
Jahr für Jahr versuchen Hunderttausende Mexikaner und Mittelamerikaner, von der einen auf die andere Seite des Zauns zu kommen, von Süden nach Norden. In Papst Franziskus haben diese Menschen, die vor Armut und Gewalt in ihre Heimat fliehen, ihren stärksten Fürsprecher. An die Hartherzigen appellierte er: Kehrt um, habt ein offenes Herz für die Leidenden und Verfolgten. Wir können die humanitäre Krise nicht leugnen, die in den letzten Jahren zur Migration von Tausenden von Menschen geführt hat, die im Zug, auf der Straße und sogar zu Fuß hunderte Kilometer durch Gebirge, Wüsten und unwirtliche Wege zogen. Es sind Brüder und Schwestern, die aufbrechen, vertrieben durch Armut und Gewalt, durch Drogenhandel und organisierte Kriminalität. Der Bundesstaat Michoacán und dessen Hauptstadt Morelia sind besonders gezeichnet von der Gewalt der Drogenkartelle. Sie befehden sich im Kampf um die Vorherrschaft, werben junge Menschen als Drogenkuriere an und jeder, der gegen sie vorgeht, muss um sein Leben fürchten. Dieser Welt des Todes, sagte Papst Franziskus bei seinem Besuch in Morelia, sozusagen in der Höhle des Löwen, den Kampf an. Es ist nicht wahr, dass die einzige Art und Weise zu leben für Jugendliche darin besteht, ihr Leben dem Rauschgifthandel zu überlassen oder all denen, die einzig und allein Zerstörung und Tod verbreiten. Franziskus sprach der Jugend von Morelia aus der Seele. Coraima ist 20 Jahre alt, Studentin und lebt in einer Stadt, in der man nicht unbeschwert auf die Straße gehen kann. Die Angst ist allgegenwärtig. Für den Papstbesuch hat die Armee Morelia in eine Hochsicherheitszone verwandelt. An jeder Ecke standen schwer bewaffnete Militärs. Wenn der Papst mit denen von der Regierung spricht, tun sie vielleicht etwas gegen die Unsicherheit. Wir können uns kaum frei auf der Straße bewegen, ohne Gefahr zu laufen, entführt oder ausgeraubt zu werden. Man muss immer aufpassen. Der Staat ist nicht in der Lage, Sicherheit zu gewährleisten. Und was die jungen Menschen in Michoacán und in ganz Mexiko noch mehr verunsichert, abseits der kriminellen Geschäfte gibt es kaum Möglichkeiten, anständig und angemessen Geld zu verdienen. Im Bundesstaat Chiapas ist die Armut besonders groß. Gleichzeitig leben in dieser Region die meisten Nachkommen der indigenen Völker Mexikos. Der Besuch des Papstes in Chiapas war eine Geste der Versöhnung. Mit zigtausenden indigenen Mexikanern feierte Papst Franziskus in San Cristobal de las Casas eine Messe, bei der Lesungen, Lieder und Gebete in verschiedenen Maya-Sprachen vorgetragen wurden. Die indigenen Völker Mexikos seien systematisch und strukturell verkannt und aus der Gesellschaft ausgeschlossen worden, sagte Papst Franziskus. Einige haben eure Werte, eure Kultur und eure Traditionen für minderwertig gehalten. Andere haben, gleichsam trunken von Macht, Geld und den Gesetzen des Marktes, euch eures Bodens beraubt oder ihn durch ihr Handeln verseucht. Wie traurig! Wie gut täte es uns allen, unser Gewissen zu erforschen und zu lernen, um Verzeihung zu bitten. Verzeiht uns, Brüder. Papst Franziskus ist als Missionar der Barmherzigkeit und des Friedens nach Mexiko gereist. Das ist in diesem Land eine politische Botschaft. Gleichzeitig nimmt er seine eigene Kirche und deren Vertreter in die Pflicht. In einer Umgebung von Gewalt, Korruption und Drogenhandel, welche Versuchung kann da über uns kommen, wenn uns die Realität als unveränderbar erscheint? Ich glaube, dafür gibt es nur ein Wort: Resignation. Und Resignation ist eine der bevorzugten Waffen des Teufels, mit der er uns besiegen kann. Der Rückzug hinter Kirchenmauern ist für Franziskus keine Option. Bischöfe und Pfarrer müssen Bescheid wissen, sich einmischen und wenn nötig Partei ergreifen. Und das gilt nicht nur für Mexiko.
Tillmann Kleinjung über die Mexiko-Reise von Papst Franziskus. Und auch die Meldungen aus Religion und Gesellschaft beginnen mit einer päpstlichen Äußerung.
Die Äußerungen des Papstes zu Verhütung in Zika-Gebieten könnte nach Einschätzung der Stiftung Weltbevölkerung zu mehr Familienplanung in Lateinamerika führen. Es werde sicher dazu beitragen, dass mehr Frauen gewillt seien zu verhüten, sagte die Sprecherin der Stiftung Ute Stallmeister. Papst Franziskus hält den Gebrauch von Verhütungsmitteln wie zum Beispiel Kondomen angesichts der Zika-Seuche für moralisch prinzipiell verantwortbar. Nach seiner Mexiko-Reise äußerte er vor Journalisten, es gebe bei diesem Thema einen grundsätzlichen Unterschied zur Abtreibung, denn diese sei immer ein absolutes Übel. Verhütung hingegen könne in Ausnahmefällen erlaubt sein. Nach katholischer Lehre ist der Gebrauch von Verhütungsmitteln zur Verhinderung von Schwangerschaften eine Sünde. Papst Franziskus erwartet von Bischöfen, die sexuellen Missbrauch durch Kleriker vertuschen, den Rücktritt. Bei einer Pressekonferenz auf dem Rückweg von Mexiko nach Rom sagte der Papst, ein Bischof, der einen Missbrauchstäter lediglich in eine andere Pfarrei versetze, zeige, dass er keine Ahnung davon habe, worum es gehe. Missbrauch sei ein monströses Verbrechen. Ein Bischof, der darauf mit einer Versetzung des Täters reagiere, solle am besten seinen Rücktritt einreichen, forderte der Papst. Die katholischen Bischöfe in Deutschland wollen ihr Engagement in der Flüchtlingsarbeit fortsetzen und ausweiten. Zum Abschluss ihrer Vollversammlung im baden-württembergischen Schöntal stellten die Bischöfe entsprechende Leitsätze vor. In eindringlichen Worten mahnte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, Politik und Gesellschaft, den Blick auf Menschen in Not zu richten und sich nicht in emotionalen Debatten zu verzetteln.
Man hat den Eindruck gelegentlich, dass diese Menschen, die da sind, eine Bedrohung für uns sind. Das kann doch nicht wahr sein. Die Mutter mit dem Kind, die im Schlauchboot sitzt, im Mittelmeer, die bedroht mich, kann ich nicht erkennen. Waffen bedrohen mich, die Unruhen im Nahen Osten bedrohen mich, zerfallende Staaten bedrohen mich, Hass und Gewalt in unserer Gesellschaft bedrohen mich, aber nicht die Mutter mit dem Kind, die im Schlauchboot sitzt.
Scharfe Kritik an den katholischen deutschen Bischöfen wegen ihrer Haltung in der Flüchtlingsfrage hat die Vorsitzende der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland, Frauke Petri, geübt. Sie halte die Position der Kirche in der Flüchtlingspolitik für verlogen, sagte Petri. Zuvor hatte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, der AfD vorgeworfen, eine radikale Hasssprache zu sprechen und Gräben in der Gesellschaft aufzureißen. Petri wies dies zurück. Sie hielt den Bischöfen vor, sich zu wenig um Hilferufe ihrer christlichen Mitbrüder im Mittleren Osten zu kümmern. Angesichts der Christenverfolgungen in vielen Ländern müssten die Kirchen stärker einschreiten, forderte Petri. Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs hat gegen Bestrebungen in Lettland protestiert, in der dortigen evangelisch-lutherischen Kirche die Frauenordination abzuschaffen. Es sei ein Skandal, Frauen vom Pfarramt auszuschließen, sagte Fehrs in der Kieler Universitätskirche. Das lettische Kirchenparlament will im Juni die Kirchenordnung dahingehend ändern, dass künftig nur Männer Pfarrer werden können.
Soweit die Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info. Ende September vergangenen Jahres, als sich bei Volkswagen die Krise um manipulierte Abgaswerte zuspitzte, gab es von christlicher Seite unterschiedliche Reaktionen. Offizielle Kirchenvertreter wie der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland äußerten sich geschockt über den Betrug mit der Abgassoftware. Die Initiative Christen bei Volkswagen dagegen meldete sich mit der Aufforderung zu Wort, für die Beschäftigten des Unternehmens zu beten. Wie ist heute die Stimmung unter den Christen im Betrieb? Und wie steht es um das Verhältnis der großen Kirchen zu Volkswagen? Brigitte Lehnhoff hat nachgefragt.
Beim Wolfsburger Autobauer treffen sich wöchentlich Christen zum Gebet. Seit 10 Jahren gibt es diese kleinen Kreise in den Werken Wolfsburg und Hannover. Alle 2 bis 3 Monate kommen die engagierten Christen standortübergreifend zusammen, wie etwa kürzlich in Braunschweig im Dominikanerkloster. Zwischen Andacht und Vortrag war Zeit für ein ausgiebiges Frühstück. Die Rede kam auch auf den Abgasskandal und seine Folgen für die Stimmung im Betrieb.
Irritation und das Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber dem medialen Sturm, der bei allem, was tatsächlich passiert ist, unangemessen ist. Und das ist ein riesengroßes Problem, um mit zur Rande zu kommen, weil vieles verfälschend dargestellt wird und nicht würdigt, wie viele Menschen mit ihrer ganzen Kraft daran arbeiten, dass es sowohl diesem Unternehmen als auch der Region gut geht.
Wie dieser leitende Mitarbeiter sieht es auch Dirk Wagner. Er war 30 Jahre lang Ingenieur, studierte dann Theologie und ist seit wenigen Monaten Industriepastor im evangelischen Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen. Einige wenige zögen einen ganzen Berufsstand in den Dreck, beklagt er.
Der Ingenieur hat ein bestimmtes Ethos. Er tut etwas im Grunde genommen für die Gesamtheit der Gesellschaft, zum Wohl der Allgemeinheit. Letzten Endes ist es ein Teilhaben am Schöpfungswirken Gottes. Und er schafft damit Werte, die Kommunikation ermöglichen.
Ist die Situation tatsächlich so eindeutig? Auf der einen Seite wenige, die betrogen haben, auf der anderen Seite viele, die nichts wussten. Diese Argumentation weckt zumindest einen Verdacht. Denn die Arbeitsplätze bei VW sichern den Kirchen in Niedersachsen erhebliche Kirchensteuereinnahmen.
Es geht nicht darum, jetzt irgendwie etwas schön zu reden, damit die Kirchensteuern stimmen, sondern gemeinsam zu gucken, wie können wir diese Krise überwinden.
Sagt Peer Detlef Schladebusch, in der Hannoverschen Landeskirche Pastor für Führungskräfte in der Wirtschaft. Er koordiniert die Gebetskreise bei Volkswagen und erlebt die tiefe Verunsicherung der Beschäftigten hautnah. Gemeinsam die Krise überwinden heißt für ihn, Gespräche auf allen Hierarchieebenen führen. Gespräche darüber, wie gerade jetzt christliche Werte am Arbeitsplatz gelebt werden können.
Themen wie Wahrheit, Gerechtigkeit. Gerade wenn es ums Thema Wahrheit geht, wie kann ich das umsetzen? Erstens, ich muss mich schlau machen. Das ist meine Verantwortung. Ich muss Dinge hinterfragen. Sind sie tatsächlich wahr, so wie sie mir präsentiert werden?
Dieses Hinterfragen hat mancher bisher offenbar gemieden und ist lieber den bequemen Weg gegangen. Anders ist nicht zu erklären, dass Pastor Peer Detlef Schladebusch jetzt Veränderungen beobachtet.
Weil die Menschen wirklich auch für sich einfordern, ich möchte einfach mehr wissen. Ich möchte auch wissen, was mit meinen Ergebnissen passiert und möchte diesen Prozess auch mitverfolgen. Da ist ein größeres Bewusstsein auf jeden Fall da.
Kooperationen zwischen Konzern und Kirche gibt es auch jenseits der Werkstore. Alle Anfragen und Kontakte bündeln sich bei Jan Wurps, Personalmanager am Standort Emden und seit 12 Jahren ehrenamtlicher Kirchenbeauftragter bei VW. Der Abgasskandal sei natürlich ein Thema in Gesprächen.
Das Unverständnis bei den offiziellen Kirchenvertretern ist sicherlich auch groß. Andererseits ist genauso groß das Verständnis für Verfehlungen bei Menschen. Die ist ja bei Kirche auch nicht unbekannt. Und insofern gibt es auch einen großen Willen zum weiteren Kontakt und zum Verständnis und zum Vergeben. Und dieser Kontakt wird sich demnächst in Leipzig wieder zeigen, wenn wir auf dem Katholikentag vertreten sind und im nächsten Jahr auf dem Evangelischen und dem Reformationsjubiläumstag.
Verstehen und vergeben. Den Kirchen als krisengebeutelten Institutionen steht das gut zu Gesicht. Und die Planungen für Großveranstaltungen wie den Katholikentag oder das Reformationsjubiläum können dank kräftiger finanzieller Unterstützung aus Wolfsburg weiterhin Fahrt aufnehmen.
Brigitte Lehnhoff über die Initiative Christen bei Volkswagen. Das Entwicklungsministerium in Berlin glich am Donnerstag dem Weltreligionstreffen von Assisi. Vertreter von Juden, Christen, Muslimen, Buddhisten, Hindus und Taoisten hatten sich aber nicht zum Gebet eingefunden. Es ging um ihren Beitrag zur Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele der UNO, etwa den Kampf gegen Hunger oder Klimawandel. Bundesminister Gerd Müller hatte die Religionsvertreter eingeladen. Er setzt verstärkt auf den Einfluss der Religionen als wichtige Partner der Entwicklungszusammenarbeit. Aus Berlin berichtet Carmen Gräfe.
Über 80% der Weltbevölkerung sind religiös. In vielen Ländern erhoffen sich die Menschen wenig vom Staat und den Politikern, sie vertrauen vielmehr Priestern, Bischöfen und Imamen. Deren Einfluss will die deutsche Entwicklungspolitik nutzen und die religiösen Vertreter gezielt als Partner für ihre Projekte gewinnen. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller nennt als Beispiel die Zentralafrikanische Republik und den Südsudan.
Es gibt dort im Land selber nicht die staatlichen Strukturen, wie wir uns das vorstellen, mit Städten, mit Gouverneuren, aber die Kirchen sind da mit ihren lokalen Priestern und Strukturen. Und über diese Priester können wir Grundversorgung, Armenhilfe, Gesundheitsvorsorge betreiben. Also die Kirchen sind ein hervorragender Partner und sind weltweit vertreten.
Die Netzwerke der Kirchen und Religionsgemeinschaften nutzt die Entwicklungshilfe schon lange. Diese Kontakte will das Bundesentwicklungsministerium strategisch nutzen und die Kooperationen regelmäßig auswerten. Die Kooperationspartner müssten die Menschenrechte beachten, entwicklungsorientiert sowie ohne Diskriminierung arbeiten. Um diese Kooperation zu stärken, hat das Bundesentwicklungsministerium ein Gremium aus Geberländern ins Leben gerufen. Dazu gehören neben Deutschland, Großbritannien, die Schweiz, Norwegen, Dänemark, die USA und Kanada sowie die Weltbank und zahlreiche UN-Organisationen. Die internationalen Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften begrüßen die Initiative des Bundesentwicklungsministeriums. Mit ihr soll auch ein Dialogprozess zwischen den einzelnen Religionen unterstützt werden, wie er beispielsweise in Pakistan geführt wird, erläutert Sebastian Francis Shaw, der Erzbischof von Lahore.
Wir haben muslimische Gelehrte und Imame, auch Hindus, Sikhs und Christen, Katholiken und Anglikaner. Wir kommen zusammen, wir reden. Bei einem größeren Problem verabschieden wir eine gemeinsame Erklärung. Was wir tun, das hat einen Einfluss auf die Menschen.
Der Dialogprozess sei sehr schwierig, müsse aber am Leben gehalten werden, gerade in einem Land wie Pakistan, das vom Islam dominiert sei. Nur so könne man langfristig verhindern, dass religiöse Menschen Diktaturen unterstützten, wie es heute in vielen Ländern der Welt geschehe, meint die muslimische Menschenrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin aus dem Jemen, Tawakkol Karman.
I think the most important message of all the religions.
Ich denke, die wichtigste Botschaft aller Religionen ist es, Gerechtigkeit, Entwicklung und Bildung zu fördern und den Armen zu helfen. Und das schließt die Ziele der Nachhaltigkeitsagenda ein.
Gemeint ist damit die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Dabei müssten alle Vertreter der Zivilgesellschaft eingebunden werden, erklärte Bundesentwicklungsminister Müller. Zugleich stellte er klar, wo der Staat schwach ist, seien religiöse Einrichtungen lebensnotwendig.
Carmen Gräfe über die Initiative Partner für den Wandel. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung setzt verstärkt auf die Kooperation mit den Religionen. Salafisten gehören allerdings nicht zu diesen Kooperationspartnern des Ministeriums. Der Salafismus in Deutschland ist, so die Sicherheitsbehörden, die am schnellsten wachsende Strömung des radikalen Islam. Die ultrakonservative, zum Teil verfassungsfeindliche Bewegung ist aber nicht einheitlich. Da gibt es weltabgewandte, fromme Gläubige, aber auch gewaltbereite Dschihadisten. Immer wieder steigen Salafisten aus der Szene aus. Aber nur wenige gehen danach auch an die Öffentlichkeit, wie Dominik Musa Schmitz. Der Aussteiger hat ein Buch geschrieben über seine Erfahrungen. Ita Niehaus stellt Dominik Musa Schmitz und sein Buch vor.
Ja, das fängt dann immer so an mit irgendeiner kleinen Frage, die ich möglichst kurz und knackig beantworte und dann halt das Intro.
Do you have a question? Dann schreib deinen Kommentar. Spucke Antworten, als wäre ich ein Dromedar.
Dominik Musa Schmitz, groß, schlank, in Jeans und T-Shirt, sitzt vor seinem Laptop und schneidet einen Videoclip.
für seinen YouTube-Kanal Musa Almani. Bis vor einigen Jahren hat er noch Propaganda gemacht für seine salafistischen Mitstreiter. Heute warnt der 28 Jahre alte Muslim vor ihnen und wirbt für einen toleranten, friedlichen Islam.
Ganz viele Muslime sind dagegen, aber kaum einer tut etwas dagegen. Und das motiviert mich dann immer wieder, Videos zu machen, das Buch zu schreiben und eben auch an Schulen zu gehen, was aktiv zu tun.
Mit 17 konvertierte Dominik Musa Schmitz zum Islam. Kurz darauf traf er zufällig in einer Moschee in Mönchengladbach Sven Lau, einen der führenden Salafisten in Deutschland, damals aber noch so gut wie unbekannt. Mehrere Jahre gehörte Dominik Musa Schmitz zur salafistischen Szene, missionierte, pilgerte mit dem umstrittenen Prediger Pierre Vogel nach Mekka.
Der Salafismus hat mir auf der Identitätssuche so ganz einfache Antworten auf schwierige Fragen gegeben. Er hat mir Halt gegeben, eine neue Familie in Anführungsstrichen, eine Alltagsstruktur. Also alles, was ich nicht hatte in meinem Leben, hat der Salafismus mir mehr oder weniger geben können.
Partys feiern, in den Tag hineinleben und Drogen konsumieren. Das war sein Leben, bevor er Musa al-Almani wurde. In seinem Buch schreibt Dominik Musa Schmitz über seinen Weg in den Salafismus, über seine Kindheit, seine salafistische Ehe mit einer Frau, die er nur ein-, zweimal gesehen hatte. Es sei eine Art Seelenstrip, sagt er. Schmitz will zeigen, warum der Salafismus so viele Jugendliche fasziniert. Und er will einen Einblick geben in die islamistische Parallelgesellschaft.
Es ist alles von Hass geprägt, von Abneigung, von wir sind richtig, alle anderen falsch. Die Angst ist immer wie so ein Damoklesschwert über einem. Man will bloß nicht sündigen, Gott anzweifeln oder so, oder Blasphemie begehen in irgendeiner Form. Man hat ständig Angst vor der Hölle.
Anders als einige Weggefährten hat Dominik Musa Schmitz nie mit dem Gedanken gespielt, in den Dschihad zu ziehen und im Namen Allahs Gewalt anzuwenden. Doch er war überzeugt, im Salafismus den wahren Islam gefunden zu haben. Kritik von außen prallte an ihm ab. Der Ausstieg war ein langer Prozess.
Ich habe immer wieder erlebt, dass Leute halt auf der Kanzel von der Brüderlichkeit im Islam sprechen und von gewissen Tugenden und so weiter, die sie aber in ihrem Leben selbst gar nicht praktiziert haben. Oder die Meinungsfreiheit. Sowas wie Tora oder Bibelstände gibt's nicht in Saudi-Arabien. Oder Kritik am Islam. Ja, das war einer der Punkte, wo ich gesagt habe, das geht einfach nicht.
Nach dem endgültigen Bruch entschied er sich, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und das war und ist nicht ganz ungefährlich. Der Ex-Salafist wird beleidigt, beschimpft und bedroht. Angst hat der engagierte Muslim nicht, aber er ist wachsam. Mit Sorge beobachtet er, wie sich die salafistische Szene immer weiter radikalisiert.
Was damals für uns Kundgebungen waren, das ist jetzt für die Leute auszureisen. Also das war für uns damals schon voll Adrenalin und Action, irgendwo in der Großstadt auf dem Marktplatz zu stehen. Und militante Muslime würden jetzt sagen, ey, was ist das denn für ein Islam? Ihr seid doch keine Männer.
Umso wichtiger für ihn, noch mehr Menschen zu erreichen. Deshalb hat er das Buch geschrieben und deshalb geht er in Schulen und erzählt seine Geschichte. Das Interesse ist groß. Immer wieder kommt es zu Diskussionen.
Wenn Muslime nicht so einverstanden sind mit dem, was ich da erzähle, dass ich verallgemeinere und dass der Islam eigentlich total friedlich ist und dass die Leute, die töten, die sind gar keine Muslime. Das ist mir alles viel zu einfach. Es gibt Leute, die berufen sich auf den Islam und leben in friedlichen Islam. Es gibt aber auch Leute, die töten für Allah. Die haben auch Koranstellen, die sie als Belege benutzen.
Muslimische Gemeinden müssen noch mehr Stellung beziehen gegen diese gefährliche Strömung des Islam, fordert Schmitz. Und den Jugendlichen rät er vor allem eines: kritisch zu hinterfragen, was vor allem im Netz über den Islam gepredigt wird.
Und das ist eigentlich der Erfolg. Die müssen selbst nachdenken, darum geht's ja, den Mensch zu treffen.
Ita Niehaus über den ehemaligen Salafisten Dominik Musa Schmitz. Sein Buch »Ich war ein Salafist, meine Zeit in der islamistischen Parallelwelt« ist im Econ Verlag erschienen und kostet 18 Euro. Das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Hollenbach.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.